Con corazón ardente, con cabeza clara.
Herzlich willkommen zu unserer 6. Folge Wunderkundig. Ein halbes Jahr sind wir schon zusammen unterwegs, Song. Grund zu feiern, oder?
Naja, geht so. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber es ist schön, dass wir das so lange aufrechterhalten konnten und jetzt den Sommerferien entgegensehen und auch man sagen kann, da entwickelt sich was.
Ja, und wir starten auch mit so einer Art kleinem Rückblick. Wir haben ja am Anfang ganz viel über Hongkong berichtet, sind da beide gerade frisch zurückgekehrt und hatten also noch diese Bilder und Eindrücke aus Hongkong im Kopf. Jetzt im Juli 2021 haben wir ein Jahr Sicherheitsgesetz in Hongkong. Wie schätzt du die Lage ein? Was passiert, wenn du an Hongkong denkst?
Naja, denke ich an Hongkong bei Nacht, bin ich natürlich um meinen Schlaf gebracht. Es ist sehr zäh im Moment, auch von den Nachrichten her. Man weiß auch gar nicht, zu wem man sich wie verhalten soll. Einer meiner liebsten Kollegen ist ja mittlerweile von Hongkong nach Vancouver ausgewandert und zeigt mir, wie schön das da hat und wie alles gut ist. Und ich gönn's ihm, aber das ist auch so ein bisschen ein Symbolbild für das, was in Hongkong passiert. Die jungen Leute wollen weg und wenn sie es schaffen, dann ist gut. Und was ist mit den anderen? Die müssen sich irgendwie arrangieren mit der Situation. Wie du gesagt hast, die seit dem Sicherheitsgesetz fest zementiert zu sein scheint.
Genau, und wir sprechen da also auch wirklich über ganz massive Schritte gegen Presseorgane, gegen Menschen, die Proteste organisiert haben, gegen politische Vertreter, die also Wahlen organisiert haben für Oppositionskandidaten und so weiter. Also die Leute werden verhaftet, sie werden auch außerhalb der Landesgrenzen von Festlandchina, von Hongkong werden sie also auch bedroht. Eine ganz massive Einschränkung verschiedener Freiheitsrechte, die natürlich sich auch auf die Stadtgesellschaft auszuwirken beginnt.
Ja, oder sich schon sehr stark ausgewirkt hat. Es ist ja sowas wie eine Lähmung eingetreten, einfach dadurch, wie das Sicherheitsgesetz eingebracht worden ist. Und übrigens ist das alles legal abgelaufen, was die Situation nicht besser macht, aber wo man sich dann noch hilfloser fühlt in dem Ganzen. Und man fragt dann, was war das eigentlich für eine Verheißung 1997? Hatte der Gouverneur, der ehemalige Gouverneur der Kronkolonie Hongkong recht, als er geweint hat bei dieser Übergabe? Da sieht man ihn und seine Töchter auf Fotos, wie sie weinen. Und in den letzten 10 Jahren hatte man ja das Gefühl, durch verschiedene Bewegungen, die dann in Hongkong richtig zum Leben erwacht sind, dass da eine Jugend sich das Recht erkämpft, politisch zu partizipieren, dass eine ganze Stadt auf den Beinen ist. Und es ist schon sehr traurig, ja, wenn man sieht, was kaum 2 Jahre später los ist, nachdem die erste Demonstration wieder so stark in das Leben der Menschen eingegriffen hat.
Gleichzeitig muss man ja auch sagen, Song, das gehört zum Bild dazu. Wir hatten in vor allem 2019 im Herbst, im Winter hatten wir ganz massive, auch gewaltsame Auseinandersetzungen und die sind verschwunden. Also der, sag ich mal, der äußere Friede ist hergestellt, aber zu welchem Preis, könnte man fragen. Und deswegen heute bei uns in Wunderkundig werden wir auch dem nachspüren. Was bedeutet eigentlich Friede und wie hängen äußerer und innerer Friede zusammen? Und ist Friede was kulturell geprägt ist? Können wir uns auf gemeinsame Leitlinien oder gemeinsame Vorstellungen vom Frieden einigen oder müssen wir darüber streiten?
Ja, bestimmt müssen wir darüber streiten. Also ich merke es, seit ich Vorträge zu Hongkong halten darf, wie kontrovers das ist. Und einerseits spüre ich, wie viele Leute betroffen sind von dem, was in Hongkong passiert. Aber in der Deutung geht es dann oft auch um Abgrenzungen gegenüber China, die zu einem großen Teil berechtigt sind, aber dann vom Umfang her wieder in eine Richtung gehen, wo ich mich frage, wo wird das hinführen? Das hat auch so ein Potenzial, einen innerlich zu zerreißen. Aber
naja, bis hin zu ganz massivem, also antichinesischem Rassismus, muss man fast schon sagen, ne? Auf der Straße oder natürlich auch in Diskussionen.
Genau, das merkt man ja, da ist was in der Luft, auch durch die Corona-Pandemie noch mitbedingt, die ja ihren Ursprung tatsächlich in China genommen hat. Und da kommen so viele verschiedene Sachen zusammen. Auf jeden Fall müsste man mitbedenken, was das jetzt bedeutet, dass die Corona-Pandemie die globale Zusammenarbeit ja auch sehr stark bremst und was das jetzt im Hinblick auf Hongkong auch bedeutet und wie wir alle gelähmt sind, auch in der Weltgesellschaft, um auf solche Ereignisse zu reagieren, wie sie ja sich vor unseren Augen eigentlich abspielen, auch gerade in den letzten Wochen massiv nochmal an Fahrt aufgenommen haben und man das Gefühl hat, keiner sagt was oder es passiert eigentlich nichts.
Hongkong als eine Art Brennglas, würde ich sagen, auch für unseren Eintritt in sowas wie das chinesische Jahrhundert. Also was ist die Verheißung, die China nach dem Ende der zwei Blöcke, die wir ganz lange hatten im 20. Jahrhundert, eine multipolare Weltordnung und nun kann man ja fragen, kommt jetzt das chinesische Jahrhundert oder sind wir vielleicht schon mittendrin? Mit dieser Brille schauen wir jetzt nochmal konkret auf Hongkong und fragen, wie ist es um den Frieden in Hongkong bestellt? Mit einer meiner unserer Studentin mit Saivonia.
Peace has become a luxury in Hong Kong today because we are still struggling with political issues. This has shaken the confidence of Hong Kong people and everyone's hearts are full of anxiety. If you interview a person casually on the street and ask him what peace is, I think their answers are very similar. That is, no more bad news and conflicts. People no longer hate each other. The society is stable and back to normal. Everyone can sleep well and eat and drink happily.
Ja, wir erinnern uns ja an die Bilder. Wir waren ja auch mittendrin. Damals, als die Demonstrationen und die Gewalt gegen die Demonstrierenden so stark überhand genommen hatte, dass man wirklich kaum eine Nacht schlafen konnte, ohne diese innere Angst und Verwirrung. Und dazu kam natürlich auch, dass es zu dieser Blockbildung gekommen ist, die Menschen schier auseinandergerissen hat.
Und auch ganz wortwörtlich auseinandergerissen hat. Also Familien, die eben nicht mehr miteinander gemeinsam gegessen haben, das Leben genossen haben, wie es Saivonia erzählt. Also die Menschen auf der Straße wollen Frieden, eat well, sleep well, love happily. Also einfach Gemeinschaft und ein Stück weit auch Sorgenfreiheit, also abseits von vielleicht persönlichen Dingen.
Ja, es war eine Dauerkrise, die viele Dinge eben bewirkt hat. Diese Trennung ist eine Seite, dann konnte man auch viele Dinge einfach nicht machen. Gerade zur Zeit der Demonstrationen war es auch zumindest in manchen Gebieten schwierig, ganz normal essen zu gehen oder mit den Kindern irgendwo hinzugehen, weil man immer befürchten musste, dass man irgendwo hineingerät, wo es dann auch sehr stark zu Gewalt gekommen ist. Also es sind ja auch U-Bahnhöfe zum Beispiel abgebrannt worden. Es wurden Autos angegriffen. Also wenn man das alles aufzählt, man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ein Jahr später, wie krass das damals gewesen ist.
Und das in einer Gesellschaft, die eigentlich sehr um, sag ich mal, auch den Ausgleich bemüht ist. Also es gibt noch einen weiteren Interviewteil von Saivonia, den ich gern vorspielen möchte, wo sie mal für sich selber versucht festzustellen, was ist denn eigentlich Frieden und dem so für sich selber nachspürt.
I would like to use the word harmony to describe my understanding of peace, although it is more commonly used in the concepts of Confucianism and Taoism. Peace is the harmonious relationship between human and God and between people, forming a state of relaxation and safety and making people feel stable and satisfied.
Das ist jetzt sehr schön beschrieben. Relaxation, also Entspannung, Sicherheitsgefühl.
Harmonie ist auch so ein Wort, was bei mir hängen geblieben ist. Also, dass sie sagt, Friede ist eigentlich in den Konzepten von Konfuzianismus und Daoismus, die natürlich für die ganze chinesische Kultur, Philosophie und auch die Lebensweise ganz vorherrschend sind, ist da ein großes Thema. Also dass es um den Einklang geht. Also ähnlich wie auch im Buddhismus eben quasi nichts extrem zu machen, sondern den Weg der Mitte zu finden, eine Balance herzustellen.
Ja, ich finde es interessant, dass sie da Konfuzianismus und Daoismus in einem Atemzug genannt hat. Es wäre tatsächlich rein religionsphilosophisch oder auch ethisch nochmal genau hinzugucken, wie sich das ergänzt oder auch wo es nicht zusammenpasst. Beim Daoismus hat man ja vor allem dieses Symbol von Yin und Yang vor Augen, die sich einander ergänzen und was dann auch Auswirkungen hat, bis hin in den Speiseplan, wo man auch ausgewogen essen möchte, wo man Extreme meidet, wie du es erzählt hast, und wo es einfach vom Prinzip her das Höchste ist, dass Mann und Frau zusammenkommen, dass es Heißes und Kaltes gibt und dass das alles ausgeglichen wird.
Naja, und die Stabilität spielt da ja auch mit einer Rolle. Also wenn man zum Beispiel an Werte wie die Familie denkt und dass es auch innerhalb der Familie gewisse Pflichten gibt, also die Filialität, die Pflicht der Söhne und der Töchter gegenüber ihren Eltern und dass die Harmonie dort nicht gestört werden darf. Also dass keiner sozusagen den Raum dessen verlässt, was ihm eigentlich zusteht.
Genau, und da hätte ich eben gesagt, dass der Konfuzianismus noch stärkeren Wert auf bestimmte Rollenbilder legt und wo es eben ganz wichtig ist und nicht so nur vom Ausgleich her gedacht ist, sondern von ganz bestimmten Aufgabenbereichen her gedacht ist, sodass man sagen kann, also da gibt es ja so ein konfuzianistisches Sprichwort, der König, der Vater und der Lehrer sind eins. Ja, so, wo es auch nicht nur um Balance und Harmonie geht, sondern um sehr klare Strukturen, die dann den Frieden ermöglichen. Und ich denke, wenn man sich diese beiden Modelle anschaut, vom Daoismus und vom Konfuzianismus, dann merkt man auch eine gewisse Spannung darin, die auch nochmal in Hongkong Widerhall findet. Denn, wie wir alle wissen, China denkt an dieser Stelle sehr stark von einem konfuzianistischen Ideal her, da ist eben das Mutterland, Mainland China, das sich um die Tochter kümmern muss, das ist Hongkong. Und dieselbe Denke herrscht ja im Hinblick auf Taiwan. Das heißt, wenn China davon spricht, dass Provinzen abtrünnig geworden sind, dann sind die eben nicht mehr in diesem Familienverhältnis, wie es sein sollte. Und es geht nicht um Machtausübung in dem Sinne, sondern um eine gestörte Beziehung.
Naja, und man kann es, ich mache mal die andere Seite, man kann natürlich auch sagen, 1997 bis 2021, 24 Jahre sozusagen, ist Hongkong alt. Und es ist natürlich auch kein Wunder, dass die vor allem die Jungen aufbegehren, dass die Jugendlichen, die eben auch die Anfang 20-Jährigen an den Unis oder die jetzt gerade ins Berufsleben starten, dass die eben auch die sprichwörtlich wirklich die 24-Jährigen auf der Straße stehen und sagen, nee, so geht's nämlich nicht weiter. Wir brauchen ein dynamisches System. Wir sind nicht mehr irgendwie, wir denken in anderen Zeiträumen als Hunderte, als Tausende Jahre und immer ausgleichend und so weiter, sondern wir wollen aufbegehren, wir wollen unseren Platz finden. Und wenn das nicht so funktioniert, wenn uns jetzt alle Freiheiten entzogen werden, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Freiheiten, dann begehren wir eben auf, dann passt da auch was nicht und dann sind wir auf der Straße und dann brennt's. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und es kommen ja mehrere Stränge zusammen, wie du schon gesagt hast. Da ist einerseits die Jugend, die eigentlich diese Kolonialherrschaft gar nicht miterlebt hat. Und unter den Briten, was ja auch eine Kolonialherrschaft war, das vergisst man so leicht. Und dann gab es diese Jugendlichen, diese jungen Menschen, die gesagt haben, wir sind keine Chinesen in dem Sinne, wir sind Hongkonger. Also da hat sich eine eigene Identität herausgebildet. Dann gibt es noch das Politische, dass man sagt, Marxismus, Leninismus, Kommunismus, das ist gar nicht unseres. Aber wir sind nicht einfach wirtschaftsliberal, sondern wir wollen von Hongkong her denken, was es heißt, freie Menschen zu sein im 21. Jahrhundert. Und ja, das sind also verschiedene Stränge, die hier zusammengekommen sind und wo es ganz schwer ist eigentlich, das auch zu entflechten und sagen, das ist nur eins.
Song, ich hake da mal ein, wo man natürlich auch fragen muss, wo bildet sich so eine Identität raus? Ich meine, das ist natürlich auch genauso, wenn man auf Jugendliche, auf junge Erwachsene schaut, Identität bildet sich ja auch oft im Konflikt raus, eben gerade nicht im Harmonischen, dass man irgendwie dem Rollenmodell einfach still folgt, sondern dass man sagt, nee, ich habe andere Werte, ich will es anders machen als die Alten, ich träume von was anderem, ich will, gut, man merkt es dann, wenn man irgendwie selber Kinder hat, dass man dann doch vielleicht manches ähnlich macht.
Also ich merke es mehr, weil meine Kinder tatsächlich in der Pubertät sind, als du. Denke ich mal,
ja.
Es kommt noch, keine Sorge.
Naja, da sagt er schon irgendwie Milchzahn-Pubertät, also da so ein bisschen was merke ich auch schon, ja. Aber es ist wahrscheinlich weit von deinen Themen. Ja,
und da merkt man aber auch, wie wichtig es ist, da zu sich selber zu finden und zu sagen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der ich lebe einerseits, und was heißt es, eine Gesellschaft mitzugestalten, in der ich leben will? Und das zu entdecken, das war eben die große Kraft, der Aufbruch, der auch in den letzten Jahren so deutlich zu spüren war. Wir haben das ja auch bei den Protesten gesehen, wie jung die Leute sind. Ja? Und vieles ist an den Schulen passiert, auch wenn man da unterwegs war. Das waren nicht nur junge Leute, aber die jungen Leute haben ganz viel Drive da reingegeben. Und ja, es ist einfach erschreckend, wie blutarm das jetzt geworden ist.
Und ich meine, aber wir sind da schon an so einem Punkt, dass wir auch drüber sprechen, dass Friede eben auch nicht nur was, also dass es immer zusammenhängt, so der Friede in der Familie und der gesellschaftliche Friede. Also es wird auf der einen Seite von, wir hatten jetzt diese staatlichen Theorien, wo das ganz stark dann eben von von Mainland China versucht wird, zusammenzudenken und bis in so eine Reglementierung in die Familien mit rein. Aber auch für die Protestierenden hat es ja eine Rolle gespielt, weil sie, also die Situation in den Bildungseinrichtungen, aber auch in den Familien, hat sie genauso zerrissen wie eben der Protest auf der Straße und das, was sie gesellschaftlich ändern wollten.
Ja, da kam auch vieles zusammen. Ich finde es ja auch interessant, wenn man mit Studierenden aus Festlandschina spricht, die in Hongkong studiert haben, wie sehr sie mitkonnten mit den Hongkongerinnen, Hongkongern und auf der anderen Seite eben auch Kritik am chinesischen Staat üben konnten. Also es war schier unglaublich, was die noch an Empathie gezeigt haben, sogar im Politischen. Und gleichzeitig zu sagen, es ist aber schlecht, dass wir diesen Unfrieden haben, weil sie gespürt haben, wie es die Leute zerreißt. Und diese Gleichzeitigkeit, die fand ich sehr bemerkenswert an dieser Stelle.
Ja, lass uns noch mal, ich habe noch einen von Saivonia dabei, wo sie noch mal spricht über verschiedene Arten von Frieden und dem auch sprachlich noch mal ein bisschen nachspürt. Das würde ich gerne abspielen.
Peace can be translated into two Chinese words. In Cantonese, they are 和平 and 平安. 和平 usually describes the peaceful coexistence between people. 平安 usually describes a person's condition, which means that the person is in a safe environment and his heart is calm and stable, feels comfortable and can rest at ease.
Ja, kann man die so auseinandernehmen, diese Begriffe? Wo-ping und Ping-on?
Zumindest ist es der Versuch, mal zu differenzieren zwischen also dem äußeren Frieden, wie man sagen kann, in der Gesellschaft und dem inneren Frieden, dass ich sozusagen, wie du gesagt hast, entspannt bin, dass ich bei mir bin, dass ich relaxed sein kann, dass ich nicht ständig unter Strom stehe.
Ja, ich finde es eben auch interessant, dass der erste Begriff, den Saivonia genannt hat, Wo-ping, mehr so klingt wie Harmonie und Ausgleich, während der zweite Begriff, Ping-on, ist so ein Begriff, den man auch beim Abendmahl sich gegenseitig zusagt, in der zum Beispiel lutherischen Kirche in Hongkong, dass der Begriff mehr nach Ruhe klingt, also aus